ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Und mein Name ist Caro Worps. Und ihr hört
Best of Gossip.
Hier bei Too Many Taps, der Podcast.
Oh mein Gott, die Leute sind schon da.
Wer flüstert, der lügt.
Nein, also, Leute, ihr habt uns gerade beim Gossipen erwischt. Ganz kalt.
Ja.
Naja, ihr wisst ja von uns, wir bei Too Many Taps in ARD Sounds. Wir lieben zwar Taps, wir lieben aber auch, wenn die Taps ein bisschen gossipy sind.
Spicy.
Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir doch jetzt mal hier in unserer Sommerpause eine große Gossip Best-of-Folge. Caro hat sogar mal eine ganze Rubrik ins Leben gerufen, ne?
Zeit-Gossip.
Ja.
Der Podcast, der dem Zeit-Podcast-Universum noch fehlt.
Richtig. Und ansonsten haben wir aber auch immer jede Menge Gossip mal in unseren Tabs. Das muss jetzt im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal begossipt werden.
Also hört doch mal durch. Da werdet ihr vielleicht Gossip von vor 2 Jahren entdecken.
Also der alte Gossip ist ja immer der tollste.
Ja.
Vor allem, wenn man ihn noch nicht kennt, dann ist man, nein, dann kann man so staunen, worüber die Leute so vor 2 Jahren
noch gegossipt haben. Hat schon so einen wissenschaftlichen Aspekt fast schon.
Ja.
Gesellschaftswissenschaft, worüber wir vor 2 Jahren gossipten.
Richtig. So was wie so Gossip-ArchäologInnen.
Ne?
Die dann da mit so einem Pinsel und so Hammer und Meißel jetzt nochmal durchs Internet gehen und so alten Gossip entstauben können.
Ja, vielleicht also auch bestimmt einiges von diesem Jahr. Aber selbst da, worüber wir vor 3 Wochen gossipten, da gossipen wir nun auch schon nicht mehr drüber. Das ist ein Blick in die Vergangenheit.
Ne?
Diese Tabs heute.
Und das bietet wirklich nur Too Many Tabs. Hier während unserer Sommerpause, während Caro und ich noch hier unsere Füße eincremen und...
Sag ruhig, was cremst du dir noch so ein? Die Füße? Mit Sonnencreme oder eher so After Sun?
Nee, ich habe mir eine Fußcreme mal gekauft.
Also so einfach für den sanften weichen Fuß?
Aber das wollte ich dir eigentlich nicht erzählen. Aber ist egal, ist ja die Gossip-Folge. Da habt ihr jetzt was zu gossip. Weil ich komme ja jetzt langsam an die 30 ran. Ich bin ja jetzt Ende 20. Und da dachte ich mir, da brauchen wir vielleicht mal eine Fußcreme.
Aber ist das so Hornhaut reduziert?
Nein, nein, es ist nur, ich habe nicht so viel Hornhaut
an den
Füßen.
Ne?
Nein. Ich wollte nur.
Wie ein Babypopo sind deine Füße.
Ja. Ich wollte nur, dass die so mal gut eingecremt sind.
Schön.
Das kann man mal im Sommer machen.
Wo man sich schämen muss.
Ja, aber ist auch nichts, worüber man im Podcast reden muss. Also es gibt ja so 2 Felder, entweder man schämt sich drüber oder man redet in aller Öffentlichkeit darüber. Also, das ist also eine kleine private Information, die jetzt unverhofft hier den Weg in unsere Best-of-Folge gefunden hat. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Best-of-Folge nur mit den Anmoderationen zu den Best-of-Folgen.
Ja,
wie findest du das?
Die Sachen, die wir alle rausschneiden mussten. Worst-of machen wir dann.
Ja.
Worst-of-Anmoderation.
Also, nun. Jetzt gossipen wir erst nochmal über den Gossip von den alten Tabs und damit geht's jetzt los.
Viel Spaß.
Zeit Gossip.
Es ist mal wieder Zeit Gossip-Zeit.
Ja, die Gossip-Küche brodelt rund um Lily Allens neues Album West End Girl und ja, um ihren Ex-Mann David Harbour, über den wir jetzt alle mehr wissen, als wir vielleicht wollten.
Stichwort Buttplugs, dazu kommen wir aber bestimmt gleich in Details.
Ja, genau. Lily hat jetzt gerade frisch im Oktober ihr Album gedroppt, nach 7 Jahren ihr erstes Album, was sie in nur 10 Tagen angeblich geschrieben, produziert hat. 14 Songs. Und es reiht sich so ein bisschen ein in die Popgirl-Rache-Ära. Wir haben ja schon über den Diss-Track von Shakira an ihrem Ex Piqué gesprochen, über Flowers von Miley Cyrus, Revenge an Liam Hemsworth. Und natürlich gibt es da draußen unzählige Heartbreak-Songs und Trennungsalben, in denen Musiker in mehr oder weniger ja verklausuliert und verschachtelt mit irgendwem abrechnen. Aber dieses Album...
Ist nicht das mehr so verschachtelt, wenn man ehrlich ist.
Next Level. Und dazu kommen wir gleich. Lily Allen als Künstlerin war für mich sehr prägend, so in der Pubertät. Also It's Not Me, It's You, das Album, kam 2009 raus. Da war ich in der 9. Klasse. Und das habe ich wirklich so exzessiv rauf und runter gehört. Das war mir ganz wichtig.
Okay.
War bei dir auch Thema oder eher weniger?
Eher weniger, aber ich habe sie mitbekommen als Future Popstar natürlich. Aber ich habe, vielleicht bin ich da auch, tendenziell sind es dann die paar Jahre, die uns trennen.
Das kann sein, ja.
Habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht so Alben gehört oder mir etwas gekauft, was ich dann auch zu Hause konsumiert habe. Aber die Songs waren mir aus dem Radio bekannt.
Ja, und wo ich dich ja auch eingeführt habe in die Welt der Simlish-Songs, da hat ja Lily Allen auch ihren Song Smile auch auf Simlish eingesungen. Vielleicht auch schon der eine oder die andere gespottet. Bei unserer Tour befindet sich nämlich auf unserer Atlantis-Tour-Einlass-Playlist. Und zu ihrem Privatleben muss man jetzt wissen, dass sie 2019 über die Dating-App Raya Schauspieler David Harbour kennengelernt hat.
Von Stranger Things, genau. Bekannt als Hopper.
Genau, aus Stranger Things, also der, die Vaterfigur von Eleven. Den hat sie eben so ganz hoppla die Hopp ein Jahr später schon geheiratet, im September 2020 in Las Vegas, sind sie von so einem Elvis-Impersonator getraut worden, in einer Chapel. Sie war vorher schon verheiratet und hat zwei Kinder aus der vorangegangenen Ehe, die zu Ende gegangen ist. Genau, und nun war sie eben verheiratet seit 2020 mit David Harbour. Und Anfang dieses Jahres kamen schon so ein bisschen Gerüchte auf um eine Trennung. Spekulationen darüber, dass Harbour womöglich fremdgegangen ist. Es gab Spekulationen, dass Lily Allen sich in Therapie begeben hat, in einer Einrichtung Anfang des Jahres, um diese Trennung zu bewältigen. Aber so richtig allen klar, was da jetzt gelaufen ist in dieser Ehe, wird jetzt eben mit dem Release des Albums West End Girl. Miguel, du hast mir erzählt, du hast es auch schon gehört.
Ja, ich habe es sogar in chronologisch richtiger Reihenfolge gehört.
Natürlich,
was ja auch gar nicht so unwichtig ist, weil es dramaturgisch aufeinander aufbaut. Es ist die Geschichte einer Trennung, schon auch eines Fremdgehens und wie eben Lily Allen, die Person, der fremdgegangen wird von David Harbour, so Stück für Stück dahinter kommt.
Genau, also wenn man das Album...
Es sind Songs mit Cliffhanger.
Total, wenn man das wirklich so chronologisch durchhört, die bauen aufeinander auf, man reist quasi mit ihr zusammen durch diese Zeit, die Songs gehen inhaltlich sogar ineinander über, sie erzählt im Prinzip immer weiter, man hat das Gefühl, das sprudelt alles nur so aus ihr raus. Sie will weiter erzählen und es gibt auch zwischendurch immer wieder so sehr repetitive Stellen, wo so Wörter oder Lines ganz oft wiederholt werden, yeah. Fast schon wie so ein Mantra.
Is she famous?
Ja, wo man so mitfühlt, wie diese Wörter sich immer wieder in ihrem Kopf drehen und rumoren. Mm. Man wälzt sich quasi mit ihr gemeinsam so unruhig im Bett.
Ja,
ich finde, diesen Vibe hat das ganze Album.
Das ist exakt der Vibe, das stimmt. Und dann am Ende des Songs Tennis, wo dann die Frage gestellt wird, who the fuck is Madeline?
Who the fuck is Madeline?
Und dann, der nächste Song geht an, er heißt Madeline.
Ja, genau. Und ja, diese Texte, die sind jetzt eben hier keine vagen Andeutungen oder Metaphern oder so. Sie streuselt jetzt nicht hier und da mal einen Clou ein, wie Taylor Swift das ja zum Beispiel
hier
öfter macht.
Hier wird dreckige Wäsche gewaschen.
Lane, es tun sich Abgründe auf. Man erfährt quasi in diesem Album, dass ihr Ehemann über Jahre ein Doppelleben geführt hat. Ich würde sagen, wir vollziehen diese Reise durch das Album noch einmal kurz und knapp gemeinsam.
Gerne.
Also der Titeltrack West End Girl, damit geht's ja schon mal los. Damit geht das Album los. Ja, sie ist nach New York gezogen, gemeinsam mit ihrem Ehemann, bekommt dann aber das Angebot, eine Leading Role hat sie ergattert in einem Stück am Londoner West End, weshalb sie zurück nach London zieht oder sozusagen ihren Zweitwohnsitz in London hat. Übrigens in dem Stück A Ghost Story. Da spielt sie seit 2021. Klingt ja schon so ein bisschen durch, dass ihr Mann ihr diese Rolle gar nicht unbedingt gönnt. And then later that evening you said, how was my day? I said, I got some good news. I got the lead in a play. That's when your demeanor started to change. You said that I have to audition. I said, you're deranged.
Oh.
Also sie ist schon erst schon so ein bisschen... Er wirkt so ein bisschen missgünstig. Und am Ende dieses Songs ist man quasi mit ihr gemeinsam in London im Bett. Und sie bekommt einen Anruf von ihm mit einer Bitte. Also er möchte gerne die Ehe öffnen, erfahren wir. Und sie stimmt dem so sehr widerwillig zu. Sie will, dass er happy ist. Sie will ihn nicht verlieren. Sie liebt ihn. Das Ganze über ein Telefonat.
Ja, das ist nicht vielleicht das Setting,
nein,
in dem man sowas bespricht, wenn man gerade diese räumliche Distanz aufgemacht hat. Das ist irgendwie schon ein weirder Moment.
Weirder Moment, in so einer langjährigen Ehe dann über ein Telefongespräch zu sagen, übrigens, du, ich will die Ehe öffnen. Das ist halt so krass, weil sie in dem Album die ganze Zeit so offen darüber redet, diesem Druck, den sie verspürt hat, dem zuzustimmen, um ihn bei sich zu halten, um diese Ehe irgendwie zu retten, aber innerlich es nicht wollte. Mhm. Und dann geht es direkt weiter damit auch. Ruminating ist der nächste Song. Ruminating, all the things you said. This conversation's too big for a phone call, sagt sie auch. Also sie wiederholt immer wieder im Kopf diese Line, die er gebracht hat. If it has to happen, baby, do you want to know? Das geht ihr immer wieder durch den Kopf, wie sie das da ja hin und her wälzt. Also dieser Struggle mit dieser mehr oder weniger einseitig geöffneten Ehe, wenn sie ehrlich zu sich selbst ist. Als nächstes Sleepwalking. Da geht's dann darum, dass sie von ihm gegaslightet wird in dieser Ehe. Er redet ihr ein, dass alles, was in der Ehe schief läuft, ihre Schuld ist. Also da wird es langsam schon so ein bisschen expliziter. Dieses Gaslighting dahin, dass sie schuld ist, dass es keine Romantik und keine Intimität oder Sex mehr in dieser Ehe gibt. Darin ist aber sie schuld. Das redet er ihr ein. Bei Tennis wird es jetzt richtig spicy beim nächsten Song. Da ist diese Line, die du eben angesprochen hast.
And who's Madeline?
And who's Madeline?
Who's Madeline?
Ja, und diese Madeline ist eine fiktive Figur, die stellvertretend steht für eine oder auch mehrere Affären ihres Mannes. So genau wissen wir das nicht. Und sie will die ganze Zeit wissen, wer ist Madeline? Sie sitzen nämlich am Familientisch. Das ist auch so, also so geschildert, als ob man wirklich
mit dabei ist
und sie schaut sich ein Instagram-Foto an auf dem Handy ihres Mannes, sieht, dass ein Text reinkommt von einer Frau, die sie hier Madeline nennt und sie will wissen, who's Madeline? Und der nächste Song heißt dann Madeline.
Ah, das war wirklich ein Gänsehautmoment.
Ja, und der ist dann so flamenco-artig und richtet sich quasi an diese fiktive andere Frau.
Wo die sich auch unterhalten dann.
Genau.
Ne? Also sie tritt dann in Kontakt mit eben dieser Person, die vielleicht auch mehrere sind im realen Szenario.
Und da erfahren wir jetzt, es kommt wirklich alles auf den Tisch, da erfahren wir jetzt, dass Lily Allen und ihr Mann Regeln hatten in dieser offenen Ehe. We had an arrangement, be discreet and don't be blatant. There had to be payment, it had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline.
Sie kannte wohl Madeline vorher.
Ja, oder so. Sie hat das Gefühl, die haben mehr als nur, das ist jetzt keine Sexarbeiterin, ja, ja. Weil man liest ja daraus, da muss Bezahlung involviert sein, damit es für sie okay ist. Also ja. Keine Gefühle, keine Bekannten, keine Promis, es müssen Fremde sein, Bezahlung involviert, diskret.
Und ab dem Punkt, wo dann Nachrichten eintrudeln,
ist es nicht mehr diskret.
Ist es vielleicht nicht mehr so diskret.
Und auch nicht mehr so Strangers. Mhm. Das ist dann schon für sie der Moment, wo sie checkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann baut sie am Ende des Songs genau eine Nachricht von dieser Madeline auch ein, an sich selbst, von der man jetzt nicht weiß, ist die Nachricht fiktiv, ist die echt, sind Auszüge davon echt, ja, von einer Frau, die ihr in Floskeln antwortet, jetzt auf dieses Dilemma, in dem sie steckt. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Ja, und so weiter und so fort. Trotzdem weiß ich nicht genau, ob da auch so ein bisschen Frauenzusammenhalt drin steckt. Kann man auch so deuten. Also Lily Allen reflektiert sich auch selber sehr in diesen Texten. So, der Mann hat mich dazu gebracht, diese andere Frau zu hassen. Mhm. Also scheint schon so ein bisschen durch, dass sie full checkt, der Mann ist der Böse. Und nicht die andere Frau oder die anderen Frauen sind unwissend möglicherweise gewesen über unsere Situation.
Die wissen ja jetzt auch nicht, was David Harbour diesen anderen Frauen erzählt hat.
Genau, das wissen die alle nicht. Ist aber natürlich auch alles Spekulation. In erster Linie ist sie im kompletten Rage-Mode und hat in 10 Tagen dieses Album runtergehackt. Und alles
da
einfach...
Da war Druck. Das musste wohl raus, ne?
Madeline.
Da war Redebedarf da.
Mhm, Madeline. Also so ist ein bisschen der Vibe. Was man aber auch verstehen kann, da kam halt alles einfach ungefiltert raus. Als nächstes Relapse. Da geht es darum, dass sie, ja, durch diese Eheschwierigkeiten gestruggelt hat mit ihrer Sobriety. Sie war nüchtern eigentlich 3 Jahre, wie ich es verstanden habe. Und dann gibt's den most explicit Moment, ja, dieses Album.
Ich habe dieses Album auch gerade mal auf Spotify nochmal aufgemacht und der nächste Song ist auf jeden Fall der meistgespielteste.
Ja, an alles in diesem Happy Pop
Sound. Pussy Palace heißt der Song.
Ja, das kickt schon. Pussy Palace. Da geht's drum, dass sie quasi ja den Mann rausgeschmissen hat aus diesem gemeinsamen Haus. Und er hat ein weiteres Apartment gehabt, wo sie bis jetzt davon ausgegangen ist, das wäre sein Dojo. Also ein Raum, in dem er irgendwie Kampfsport macht, weil das wohl ein Hobby für ihn war. Und sie kommt dorthin, um was für ihn dort abzugeben und entdeckt, das ist ein Pussy Palace, so nennt sie es. Und was sie entdeckt, ist auch sehr explizit geschrieben. Long black hair, probably from the night before. Drain weed back with the handles tied. Sex toys, butt plugs, lube inside. Also sie hat einfach einen Beutel voller Butt plugs im Apartment ihres Mannes gefunden und singt darüber jetzt in diesem, Happy Pop Song und fragt sich noch, ob er möglicherweise ein Sex-Addict ist. Also da wird, ja, nicht zurückgehalten. Der nächste Song, auch ein geiler Diss an ihren Ex-Mann, What a Sad, Sad Man, It's Giving 4chan's Dan. Das finde ich so geil.
Sie meinte auch in irgendeinem Song, ich weiß jetzt gerade nicht mehr in welchem, You're not even cute.
You're
not even cute.
Also es ist nicht einfach nur so ein bisschen ehrlicher Pop, es ist einfach eine komplette Schlachtung.
Ist eine Abrechnung.
Eine komplette Schlachtung mit 1000 Stichen in der Öffentlichkeit von diesem Mann. Dann gibt es noch weitere Songs, Non-Monogamy, wo sie so ein bisschen damit struggelt, in ihren Late 30s jetzt eine offene Ehe zu führen und sie sich Mühe gibt, offen zu sein. Just Enough kommt danach, wo sie sich Sorgen macht, dass David Harbour möglicherweise mit einer anderen Frau weitere Kinder gezeugt hat. Da sagt sie nämlich, Did you fall in love with someone who isn't me? Why are we here talking about vasectomies? Also wirklich ein sehr intimer Einblick in alles,
auch,
was in dieser Ehe besprochen wird.
Ja, da merkt man dann, wenn man einmal dahinter gekommen ist, dass irgendwo in diesem ganzen Verlauf eine Lüge hergestellt wurde, dass man ab dem Punkt natürlich sämtliches Vertrauen verliert und dann alles hinterfragt und dann vielleicht Szenarien im Kopf auch zusammenspinnen kann, die vielleicht da sind, vielleicht aber auch nicht. Manchmal wird man es vielleicht gar nicht rausfinden, aber in diesem Zustand befindet sie sich da ja gerade offensichtlich. Vielleicht gibt es irgendwo noch andere Kinder, da sind irgendwelche Räume, die sie für andere Zwecke gehalten hat, als die dann tatsächlich benutzt wurden. Also das ist wirklich eine krasse Situation.
Und trotzdem steckt sie gleichzeitig noch voll in diesem Strudel, was habe ich möglicherweise falsch gemacht, und schaut auf sich und überlegt, ob sie jetzt einen Facelift macht und sie will doch einfach nur genug sein. Also diese schmerzhafte, ne, sich selber nicht genug fühlen, wenn man so verletzt wurde, plus diese komplette Abbrechung mit diesem Ekelmann. Das Album ist ein Rush, aber sie ist auch so, ich will das Narrativ ownen und ich lasse das nicht auf mir sitzen und ich mache daraus was für mich und ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit, es ist meine Story und du hast Scheiße gebaut, deal with it. Mhm. Das ist ihr Modus. Im letzten Track, Fruity Loop, sagt sie dann auch nochmal, cause it's not me, it's you, it's what you've always done, it's what you'll do. Und dieses it's not me, it's you ist natürlich jetzt full circle zu dem Album von damals, von 2009, was genauso hieß. Weil man kennt's natürlich von ihr total, dieses sehr outspoken und sehr explizit über Beziehungen und Sexualleben zu singen. Und das Ganze immer, sie schafft es irgendwie, Verzweiflung fun zu machen im Klang in ihren Songs und Alben. Aber das ist wirklich auch für sie einfach ein neuer Modus an Offenheit und Spice auf jeden Fall. Übrigens, Fun Fact, da bin ich noch drauf gestoßen, diese Hauptrolle, die sie in diesem Musical spielt, in Ghost Story am West End, da geht es um eine Frau, die vermutet, dass es in ihrem neuen, gemeinsam mit ihrem Mann gekauften Haus spukt.
Oh, okay.
Das ist eine krasse Parallele.
Ja, spukt dann als Metapher.
Ja, sozusagen. Und da steht jetzt natürlich alles mögliche im Raum und alle Welt fragt sich, wie geht das jetzt weiter und was passiert da? Da fangen jetzt Leute an zu analysieren. Bei der Scheidung jetzt, was kann da passieren, wenn der eine die Vermarktbarkeit des anderen negativ beeinflusst? Also wer schuldet da wem was? Ne? Also erstmal mit anderen Leuten Sex haben ist jetzt noch nicht Schuld im juristischen Sinne. Und das ist ja alles so ein bisschen spannend.
Das wurde ja aber auch nie gesagt. Also es ist ja jetzt nicht eine Anschuldigung im Sinne von, du warst irgendwie übergriffig. Also du hast jetzt was juristisch Verwerfliches gemacht, genau, was man belangen kann. Sondern eher, du hast dich verhalten wie ein Arschloch und hast gelogen und betrogen und die Kuh am Schwanz gezogen.
So ist es, genau. Aber bei so Promi-Paaren in der Öffentlichkeit zählt das schon so ein bisschen mit rein, ab wann ist es dann irgendwie Self-Expression, was ist Rufmord? Und ich habe auch noch ein Gerücht gelesen, dass David Harbour wohl 9,5 Millionen Dollar für diese letzte Stranger Things Staffel bekommt. Und Lily Allen hat zuvor behauptet, sie hat Fußfotos verkauft von sich, weil Streaming so wenig einbringt. Also muss er jetzt Unterhalt zahlen, wer wem? Das ist alles Spice,
ja,
und man blickt
ja
nicht ganz durch.
Das ist ja jetzt auch der nächste Spice, dass ja gerade die Promotour beginnt für die neue Staffel Stranger Things. Die finale Staffel, der Epos soll zu Ende gehen.
Exakt.
Und David Harbour muss jetzt eigentlich sich jetzt vor unterschiedlichste JournalistInnen setzen und Fragen beantworten. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen unangenehm.
Ja, und deswegen ist das jetzt gerade auch nochmal hochgekocht, diese ganze Spice-Situation rund um David Harbour. weil ja gerade genau mehrere Stranger Things Premieren stattfinden, wo er sehr prominent im Spotlight steht. Lässt sich das nicht so richtig anmerken, steht da einfach auf dem roten Teppich. Es gab aber ja Gerüchte, die aufkamen, rund um seine Arbeitsbeziehung zur Schauspielerin Millie Bobby Brown, die die Eleven spielt in Stranger Things. Sie hat nämlich zu Beginn der Dreharbeiten von Staffel 5, kam sie mit einigen Vorwürfen um die Ecke, mehrseitige Vorwürfe, dass er sie gemobbt haben soll.
Ja, und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass sie als Kinderschauspielerin genau an diesem Set angefangen hat. Also ein immenses Machtverhältnis, wenn da dann einer der Leading Roles, ja, die ja David Harbour spielt mit dem Hopper, genau, als erwachsener Mann,
ihr Filmvater.
Genau, der Filmvater ist.
Genau.
Sie hat gesagt, dass er sie gemobbt hat, ne?
Genau. Ja. Mobbingvorwürfe, was genau, weiß man nicht genau. Und was jetzt auch irgendwie komisch ist, ist bei der Premiere, dass die jetzt so betont super happy sind.
Ja, die haben jetzt ganz viele schöne Fotos miteinander
genau
gemacht.
Genau, es gibt einige Leute aus dem Cast, die jetzt eher auf Fotos mit David Harbour verzichten. Das merkt man so ein bisschen. Aber sie steht so super happy, umarmen, lachen mit ihm zusammen, wo man sich jetzt auch fragt, waren das jetzt nur Gerüchte, was da in der Daily Mail stand mit diesen Mobbing-Vorwürfen? Oder sollen die Füße stillhalten für die Premiere? Der Regisseur hat wohl dann gesagt, ganz kryptisch nur, nee, bei uns, also wir wollen immer, dass sich alle ganz wohl fühlen am Set.
Ja,
also
klar,
so richtig viel erfährt man jetzt nicht, was da jetzt passiert war oder nicht. Alles sehr mystisch und gossipy rund um auch jetzt das ganze Stranger Things-Universum. Ich würde sagen, so oder so hat Lily Allen gerade nochmal so den Absprung geschafft, ja, aus dieser Ehe.
Was ich noch gesehen habe, war ein Reel, in dem sowohl das Album West End Girl von Lily Allen beworben wurde auf einem Plakat direkt gegenüber,
ja,
eines Stranger Things Staffel 5 Plakats.
Ja, ja, genau. Also Lily Allen hat irgendwie geschafft, dieses Narrativ umzudrehen und einfach ein gutes Album rauszuhauen und gleichzeitig auch ein krasses Comeback hinzulegen. Was aber auch noch bei mir passiert ist und ich glaube bei dir auch, zuverlässig spült das Internet einmal jetzt noch so kleine spicy Videos aus der Vergangenheit hervor. Und
ja, da wo sie zu Hause waren,
ja,
mit der Vogue, glaube ich. Ne?
Mit Architect Architectural Digest. Okay. Mm-hmm. Inside David Harbour and Lily Allen's Brooklyn Townhouse Open Door. Also sie begrüßen quasi die Journalistinnen von diesem Architekturmagazin bei sich zu Hause im Townhouse. Vor 2 Jahren war das. In ihrem Townhouse in New York. Und der Einstieg von David Harbour ist irgendwie so eklig, wie er damit wahrscheinlich der weiblichen Interviewerin spricht. Hätten wir vielleicht das ein oder andere doch checken können.
Oh God. What the hell are you doing here? I mean, last time I was single and I was living on the Lower East Side, I have a family now, kids. I mean, this is so embarrassing. You look good though. Come on in.
You look good, come on in.
Das ist schon der Einstieg.
Das ist der Einstieg in das Video, wo sie als Ehepaar gemeinsam ihr Haus zeigen.
Ja, also das waren irgendwie total merkwürdige Vibes. Man merkt auch Lily Allen in diesem Video,
ja,
an, dass sie sich die ganze Zeit denkt, halt den Schnabel.
Und sie lacht das im Hintergrund so weg. So. Lustig.
Während er irgendwie einen unangenehmen Witz nach dem anderen macht. Und dann sind sie auch, ja, in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer,
mhm,
was dann so betont wird, dass das keine Fenster hat. Was auch nochmal so einen,
ja,
komischen Beigeschmack hat.
Und da hast
hat
du was Neues auf den Plan gebracht, weil da gibt es jetzt wieder viele Fantheorien, dass möglicherweise das Schlafzimmer ohne Fenster eine dunkle Energie hat.
Und ja, das stimmt.
Das ist deswegen der Grund, warum diese Ehe quasi dem Untergang geweiht war, mhm, aus architektonischen Gründen.
Mhm, ja, klar. Aber
also
das
was,
besprechen wir dann lieber mit Jürgen
was
Domian.
Was da alles im Internet gerade abgeht, ist mal wieder, ja, es ist das Internet. Lily Allen nutzt es übrigens komplett für sich gerade die Situation, nicht nur dieses erfolgreiche Album. Sie hat auch noch mit ihrem Halloween-Kostüm noch einen draufgesetzt. Sie hat sich nämlich als Titelheld in der Kinderbuchreihe Madeline verkleidet.
Ah.
Also die hat jetzt nicht direkt was mit dem Album zu tun, aber natürlich der Name Madeline und diese fiktive andere Frau. Das war noch ein kleiner Kommentar von ihr. Außerdem hat sie auf der Release-Party zu ihrem Album USB-Sticks verteilt, wo ihr Album drauf war, in Form eines Buttplugs.
Gute Idee.
Extrem gute Idee. Ja, der Sack,
also
der
sie,
Sack voller Buttplugs.
Sie ist im Rachemodus.
Sie ist im Rachemodus.
Who the fuck is Madeline?
Who's Madeline? Und was jetzt natürlich auch passiert, Leute stürzen sich nicht nur auf den Mann, der Scheiße gebaut hat, sondern auch natürlich auf Lily Allen und ihre Vergangenheit. Da wird jetzt abgewogen, wie sehr hat sie jetzt diesen Erfolg mit dem Album verdient, wie sehr ist das gerechtfertigt, dass sie sich jetzt als, also dass sie als Opfer dasteht, weil sie war wohl ihrem Ex-Mann Sam Cooper, der Vater ihrer Kinder, auch untreu. in ihrer Ehe, unter anderem mit Prostituierten. Und sie hatte auch mal eine Affäre mit Liam Gallagher, als der auch verheiratet war. Also sie hat jetzt keine weiße Weste, aber trotzdem muss man ihr jetzt nicht diese schrecklichen Erfahrungen in dieser Ehe absprechen.
Kann beides wahr sein, kann beides stimmen.
Und da guckt man bei einer Frau natürlich auch jetzt wieder sehr genau hin, bevor man der jetzt was an Erfahrungen zugesteht. Was hat die denn da schon alles in der Vergangenheit für Dreck am Stecken? So ist es ja immer. Aber nichtsdestotrotz, powerful Moment. Ich habe das Gefühl, das ist auch noch nicht vorbei.
Unendliche Weiten. An einem gewöhnlichen Montag. Eine Kapsel schwebt durch die Thermosphäre. Mittendrin ist...
Katy Perry.
So. Katy fucking Perry ist ins Weltall geflogen.
So ist das wohl. Katy Perry ist letzte Woche Montag an einem... ganz gewöhnlichen Montag, gemeinsam mit einer All-Female-Spaceship-Crew ins All geschossen worden für 11 Minuten.
Und diesen exakt 11 Minuten.
Ich glaube, diesen Fakt haben alle mitbekommen. Jedenfalls waren meine Timelines geflutet mit Katy Perry im All-Content. Es sind einfach gerade fantastische Zeiten für die USA, aber deine Timeline sicherlich auch, Caro, oder?
Ja, es war bei mir alles voll damit. Fantastische Memes und Screenshots mit Eilmeldungen. Katy Perry ist ins All geflogen, Katy Perry ist gelandet.
Ist wieder da,
she's back, alive and well.
Wenn man geblinzelt hat und das vielleicht gar nicht mitbekommen hat, hat man es vielleicht gar nicht mitbekommen. Aber man, es war wohl einfach 11 Minuten
Fall. Wenn man duschen war und wieder rauskam, war sie schon wieder,
war kurzzeitig Katy Perry im All gewesen, ist aber wieder da. Ja, also bei dir waren die Tabs offen, bei mir waren die Tabs offen, die werden wir jetzt hier heute mal gemeinsam schließen. Denn diese Geschichte hat ja wirklich alles, was wir hier bei Too Many Tabs lieben. Es sind Promis dabei. Es ist das All dabei. Anmaßender Größenwahn. US-amerikanische Morningshows spielen hier eine große Rolle. Nachdem wir bereits für die Aliens eine goldene Schallplatte ins All geflogen haben mit Songs von Will.i.am, haben wir uns diesmal gedacht, als Menschheit gemeinsam, warum nicht gleich selbst einen 2010er Popstar nach oben bringen, der dort vielleicht singen kann. Also wir haben es alle mitbekommen, aber wie, warum und welche ProtagonistInnen da jetzt eine Rolle spielten und wie das überhaupt passieren konnte, das möchte ich mit dir in den Tabs genüsslich durchdeklinieren. Also die erste und wohl berühmteste Person in dieser ganzen Causa ist offensichtlich Katy Perry. Was braucht denn die USA gerade mehr, während sie so gerade langsam in den Faschismus abgleitet, man in Meetings mit Donald Trump nicht mehr die Worte Frau oder Identität sagen darf, während die US-Wirtschaft einmal von der aggressiven Zollpolitik so durchgerüttelt wurde und ein großer Teil der Bevölkerung gerade gucken muss, wie sie überhaupt über die Runden kommen. Richtig, natürlich 6 sehr reiche Frauen, die einen 11-Minuten-Trip ins Weltall machen, nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern so
Feminismus.
Just for fun. Und ja. Ja, natürlich auch Feminismus. Wir schauen mal rein, wie das ausgesehen hat.
1, 2, 3, take your space! Woo! Right behind you. Right behind you. It's okay. Flynn up there.
Flynn, I gotcha. 4. I gotcha, Flynn.
Oh, the moon. You guys, I have to tell you, look at the moon.
Look at the moon.
Look at the moon.
Da war sie jetzt nicht alleine. Mit dabei waren folgende Personen.
Neben Katy Perry waren unter anderem Lauren Sanchez, die Verlobte von Jeff Bezos, sowie die Bürgerrechtlerin Amanda Nguyen, Luft- und Raumfahrtingenieurin Aisha Bowie, Journalistin Gail King und Filmproduzentin Carrie-Anne Flynn an Bord. Es war die erste rein weibliche Weltraumbesatzung, seit die Sowjetunion im Jahr 1963 die Kosmonautin Valentina Tereshkova ins All schickte.
Ja, wow. Also eine All-Female-Crew. Hast du das eigentlich live verfolgt oder hast du das so hinterher rezipiert?
Nee, ich habe mir vor allem hinterher die Memes reingefahren, was da alles so on board gesungen und gesagt wurde.
Genau.
Katy Perry ist die bekannteste, aber natürlich auch Gail King kennt man.
Genau, sie ist die Moderatorin von CBS Mornings, eine Morningshow-Moderatorin.
Und natürlich die Frau von Jeff Bezos.
Also diese bekanntesten Leute, die in der Kapsel waren, waren nicht die Wissenschaftlerinnen.
Nee.
Die aber sehr wohl auch dabei waren, also Bürgerrechtsaktivistinnen waren dabei, Bio-Astronautikerin, NASA-Wissenschaftlerin, aber die hat man natürlich jetzt nicht so wahnsinnig mitbekommen. Und natürlich die Frau von Jeff Bezos, was natürlich kein Zufall ist, weil das ganze Ding, das ganze Bohai.
Gehört ja
genau.
Jeff Bezos.
Gehört ihm und es war eine PR-Kampagne für Blue Origin. Das ist die Firma von Jeff Bezos, die Weltraumtourismus anbieten möchte, langfristig. Also man merkt schon an der Besetzung der Kapsel, dass sich da ausgiebig Gedanken gemacht worden sind. Es wurde extrem darauf geachtet, sowohl Leute einzusetzen, die tatsächlich etwas mit Wissenschaft zu tun haben, als auch Leute wie Katy Perry und Gayle King, die eben für eine größtmögliche öffentliche Wahrnehmung sorgen können. Katy Perry hat es auf Social Media begleitet. Das Ganze wurde natürlich von CBS Morning begleitet. Gayle King, die übrigens die beste Freundin ist von Oprah.
Oprah, die ja auch am Start war.
Die aber auf dem Boden war.
Ja.
Und geweint hat,
ja,
weil ihre beste Freundin ins All die geschossen
wurde. Die hat geweint.
Ja, ja. Die war unten in Texas. Die ist in Texas geblieben.
Ja, die hat dort unten die Stellung gehalten.
Gayle King hat erzählt, dass sie Flugangst hat. Also sie steigt eigentlich nicht mal in ein Flugzeug, fand ich auch schon ein super Detail.
I don't get on a roller coaster. I don't like heights. Nervous isn't the word. I think terrified is a better word. These other guys, they're treating it like a runway. They're walking up. Hi. They're ringing the bell. That was not me. I was like, ding, let's go.
Ja, diesen Runway hast du auch gesehen, oder? Wo sie dann bevor sie in die Kapsel eingestiegen sind.
Ja, wo alle die
sind,
Glocke gedingt haben.
Genau. Und da hat Gayle King auch, das ging auch auf jeden Fall viral, ein Gesichtsausdruck, als würde sie jetzt gleich sterben, weil sie offensichtlich Angst davor hat, in diese Kapsel zu steigen. Naja, jedenfalls wurde es groß inszeniert mit 1000 Fernsehsendungen und Interviews und Social-Media-Begleitung, Livestream. Und dementsprechend musste die Besetzung dann natürlich auch stimmen. Und da wurde darauf geachtet, möglichst breit gesetzte Diversität unter den Frauen zu haben. Es waren zwei Afroamerikanerinnen dabei, eine davon mit karibischen Wurzeln, eine vietnamesisch-amerikanische Frau und eine Latina und eben all female. Es geht die ganze Zeit um all female. Und deswegen wurde diese ganze Aktion auch breitflächig als Female Empowerment inszeniert und gefeiert. Die erste all female besetzte Kapsel, die Weltraumtourismus betreibt. Hey, Feministin für den reichsten Mann der Welt. Ja. Also am Ende doch für.
Hey, in einem Amerika, in dem quasi das Wort Frau nicht mehr erlaubt ist.
Ja. So, also, die sind da jetzt in diese Kapsel, schweben da jetzt umher. In maßgeschneiderten blauen Slimfit-Anzügen.
Oh ja, die sahen so ein bisschen aus wie so Marvel-Heroes alle.
Also keine richtige Astronautenkleidung.
Nee, so Catsuits.
Ich betone es jetzt nicht, weil ich unnötig auf Äußerlichkeiten von Frauen eingehen möchte, sondern weil die tatsächlich extra dafür hergestellt wurden und besonders fashionable aussehen sollten. Sanchez, die Frau von Jeff Bezos, hat gesagt, sie bringen mit den Outfits Spice into Space.
Oh yeah.
Wie so Schlaghosen waren das auch so ein bisschen. Das sah aus wie ABBA eigentlich. Ja, wie ABBA Voyage.
So ein bisschen so Fantastic Four meets ABBA.
Stimmt, stimmt. Genau diese Mischung. In diesen Klamotten schweben sie jetzt schwerelos in der Thermosphäre an der Grenze der Kaman-Linie, wie ich jetzt gelernt habe. Da sind sie von Texas aus, wo eben Oprah auf dem Boden gesessen hat und geweint hat, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 3600 Kilometer pro Stunde hinbefördert worden. Und befinden sich auf einer Höhe von rund 105 Kilometer über dem Meeresspiegel. Das entspricht in etwa der Luftlinie der Entfernung von Leipzig und Dresden. Also es ist wirklich gerade so die Spitze des Weltraums. Mhm. Es ist so gerade da, wo Weltraum losgeht. 11 Minuten waren sie eben da, die gesamte Ride hat so lange gedauert und hat aber 93 Tonnen CO2 verbraucht. Das entspricht etwa 100 transatlantischen Hin- und Rückflügen. Das heißt, die haben einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, den kein Mensch in seinem Leben normalerweise hinlegen kann. Also die müssten sich jetzt, um das wieder nur halbwegs gut zu machen, dürfen die sich nie mehr in irgendein Auto setzen und irgendwo hinfahren.
Ja, Katy Perry hat damit auch Spice to Space gebracht, weil sie ja sich vorher jahrelang bei UNICEF für Klimaschutz engagiert hat.
Es ist sowieso viel Spice into Space, aber ich glaube nicht, wie die das vorhatten. Sie hat ja nicht nur Spice to Space mitgebracht, sondern auch eine Gänseblume. Hast du das gesehen? Sie hatte eine Gänseblume dabei, weil ihre Tochter ja Daisy heißt. Yeah. Aber das Ganze hatte auch noch eine tiefergehende Bedeutung für sie.
Flowers for me, I believe, are like God's laughter and God's smile. And I brought a daisy because I have so much love for my daughter Daisy and I have so much love for Mother Earth. And I believe you can see the beauty in the Mother Earth in a single resilient Daisy.
Alter.
That's why I brought it.
Okay. Ja,
dann bleib doch auf der Erde, wenn du Gänseblümchen sehen willst.
Also die hat quasi die Gänseblume ins All gebracht, 11 Minuten und wieder mit runtergenommen.
Ja, weil Gänseblümchen sind halt nun mal das Lächeln Gottes.
Ja, Blumen sind das Lächeln Gottes, aber sie hat dann jetzt also das einmal da hoch kurz gefahren und aber auch nicht dort gelassen, sondern wieder mit runtergenommen.
Ja, und dabei 93 Tonnen CO2 ausgestößt.
Because she loves Mother Earth.
Richtig.
So much.
Sie liebt die Erde so sehr, dass sie die so sehr verpestet wie kein anderer Mensch auf der Erde.
Diese ultra pathetischen Ansagen schon im Vorhinein, währenddessen und danach. Aber es ist auch nichts anderes zu erwarten von der Frau, von der Power-Ratschlag. Touch some grass kommt. Das hat sie bei den VMAs nochmal gesagt in ihrer Rede. Mental Health Pro-Tipp.
Ach ja, also man merkt schon daran, wie sie das spricht. Ne, diese 11 Minuten Reise haben sie verändert. Sie tut jetzt so, als hätte sie Erkenntnisse und eine neue Lebensphilosophie erlangt, die uns Normalsterblichen, die nicht ins Weltall fliegen können, verwehrt bleiben.
Sie ist weise.
Sie ist weise geworden. Also so kann man wirklich nur eine Gänseblume ehren, wenn man 11 Minuten im Weltall war. Sie hat aber nicht nur ein Gänseblümchen hochgehalten, sondern auch noch die Setlist für ihre kommende Tour. Hat sie auch in die Kamera gehalten.
Gute Gelegenheit.
Im Weltall. Also bietet sich ja an,
ja.
Ne, wenn man schon mal im Weltraum ist. Ist auch sehr spirituell auf jeden Fall. Und Gayle King, die CBS Morning Moderatorin, hat dann nach dem Flug noch einen weiteren Magical Katy Perry im Weltall-Moment geshared.
The best part was when we got back in our seats after zero G's, Katy sang What a Wonderful World.
She did?
She sang What a Wonderful World. I see dreams. Oh, yes, yes, yes. Because
oh.
We'd been asking her to sing all the time and she wouldn't. And then, because everybody said, sing Roar, sing Fireworks. And she said, it's not about me. I wanted to talk about the world.
Wow. Oh, Gott. This is so good.
Ist das nicht magical?
Kriegst so negative Gänsehaut gerade.
Das ist eine Connection zwischen Mensch und Erde, die man so einfach nicht nachfühlen
kann. Ich
finde
es so geil, also diese Vorstellung, die sitzen da 11 Minuten und alle sagen, sing Roar, sing Firework.
Nein,
ich will über die Erde und die Menschen sprechen. What a wonderful.
Dann singt sie doch. Also da würde jetzt Dieter Bohlen zum Beispiel sagen, du bist wie eine Kesselpauke. Je hohler die sind, desto lauter sind sie zu hören.
Mhm.
Schlagfertig, oder?
Ja.
Das hat Gayle King aber nicht gedacht und die anderen auch nicht, sondern die waren total inspired. Ja, also das ist, wie gesagt, eine Connection, die kann man nur spüren, wenn man eine 11 Minuten Achterbahnfahrt ins Weltall gemacht hat. Da kommt man nochmal auf ganz andere Gedanken. Ne? Das Erste, was Katy Perry gemacht hat, nachdem sie dann wieder auf der Erde war, war aus dieser Büchse zu steigen und dann den Boden zu küssen. Als wäre sie irgendwie 11 Jahre weg gewesen und nicht 11 Minuten. Und hat dann dieses herrlich unprätentiöse Interview gegeben.
I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you. Like how much love you have to give. Mm-hmm. And how loved you are until the day you launch.
Hä?
Also sie hat da oben verstanden, was Liebe ist. Habe ich das jetzt richtig gehört?
Ja, und man versteht nicht, wie doll man geliebt wird, bis man mal
losfliegt
einfach. Das ist irgendwie auch Andrea Berg codet. Das ist irgendwie
voll
so Atlantis.
Komplett.
Erst,
man muss sich vom Meeresgrund abstoßen, um die Träume zu retten.
Ja, genau. Das ist genau der Vibe. Connected to love? Na, dann war es ja wert. Keine Verschwendung von Ressourcen, CO2, Geld.
Ja, sie hat oben erst gecheckt, dass wir alle den CO2-Ausstoß verhindern müssen. Das hat sie wahrscheinlich dann da oben
eine
Erkenntnis gehabt. Wie ein Blitz ist es in sie eingefahren. Die Liebe, also so eine mächtige Liebe und so eine Erkenntnis.
Also es hat sich gelohnt. Katy Perry ist jetzt connected mit Love.
Zeit Gossip.
Ja, gossipmäßig ist einiges passiert. Natürlich die toxische Mutter-WhatsApp-Gruppe von Ashley Tisdale.
Ja.
Die Chats von Blake und Taylor zum Fall Blake Lively versus Justin Baldoni.
Ja.
Das Kissen von Samira im Dschungel.
Ja.
Aber natürlich vor allem ein sehr großes Thema. Der Beckham-Beef.
Oh yes.
Streit in einer Promi-Familie. Aber es ist natürlich nicht irgendeine Familie. Es sind die Beckhams. Die Beckhams waren bisher sowas wie, ja quasi heilig. Untouchable. Sie
fast
haben
so
vor
ein bisschen
allem
royal.
In der UK in Stellenwert, ja, fast wie die Royal Family, wie Adelige.
Ja.
De facto wurde ja David Beckham von König Charles letztes Jahr zum Ritter. geschlagen. Er darf sich jetzt Sir David Beckham nennen, seine Frau dementsprechend Lady Victoria Beckham. Habe aber gelesen, dass jetzt David Beckham nicht ganz so humble mit dieser ganzen Causa Ritterschlag umgegangen ist. Es wäre nämlich 2014 schon mal fast so weit gewesen mit seiner Ritterwerdung, aber dann last minute ist er doch nicht berücksichtigt worden und da soll er sich beschwert haben.
Ist das so? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau, und vielleicht hat es jetzt geklappt, weil er nach dem Tod von Queen Elizabeth nämlich sich in die Kondolenzschlange eingereiht hat, um 2 Uhr morgens.
Hat sich eingeschleimt.
Nee, er hat da wohl 13,5 Stunden in der Schlange gestanden, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Er ist wohl großer Königshaus-Fan, also vielleicht war das
er
dann...
Er wollte den Ritterschlag. Ja, ich gedacht, da stelle ich mich jetzt
mal, Ritterschlag.
Ja, da stelle ich mich ein paar Stunden hin, dann kriege ich meinen Ritterschlag.
Na, er ist auch sehr close mit Charles und so. Mhm. Also, ja, es hat so eine royale Anmutung, Sir und Lady Beckham. David Beckham hat 115 Mal für die englische Nationalmannschaft gespielt, jahrelang Kapitän, besonders berühmt für seine legendären Freistöße, seine wechselnden Frisuren, Stichwort metrosexueller Mann. Filme wurden nach ihm benannt, er ist karitativ sehr engagiert, er ist einfach in der UK ein National Treasure. Man muss ihn gar nicht erklären.
Aber genauso in erster Linie Fußballer gewesen, ne? Ich kenne den Fall mal so Model.
Aber Unterwäschemodel natürlich.
Calvin Klein gemacht auch, ne?
So. Ja, genau. Und H&M auch. Ja.
Okay.
Genau. In erster Linie einer der berühmtesten Fußballer aller Zeiten. Mhm. National Treasure in der UK. Genauso wie seine Frau Victoria. Posh Spice.
Spice Girl.
Ehemalige Spice Girl. Modeunternehmerin, was ihr 2013 den lang ersehnten Bambi in der Kategorie Design einbrachte.
Den wollte sie unbedingt haben. Hat sie sich auch ewig einer so einer Schlange angestellt, für wie David Beckham für den Ritterschlag.
Genau. Also spätestens jetzt mit dem Design Bambi ist klar, das sind 2 der größten Stars, die UK je hervorgebracht hat. Und sie sind auch noch miteinander verheiratet. Seit 1999, das Ultimate Power Couple. Und in 27 Jahren hat so eine recht skandalfreie Ehe geführt, bis auf so 1-2 Kleinigkeiten. Es gab mal so nie bestätigte Fremdgehvorwürfe an David Beckham während seiner Zeit bei Real Madrid. Beide fette, mehrteilige Netflix-Dokus, um ihr Image so ein bisschen zu komplettieren, wo sie noch ein bisschen sympathischer dadurch wirken und nahbarer. Nicht nur 2 gemeinsame Dokus, auch 2 gemeinsame Düfte. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch vielleicht auch was für uns. Dass wir mal
dass
so
wir 2 Düfte
20 Tabs.
Ja, ja. Finde ich gut.
For him, for her.
Ja.
Oder so. Oder Unisex, too many Tabs, Duft.
Finde ich gut. Gute Idee.
Das war vielleicht was für 2032.
Ja, gucken wir mal. Wir notieren Fragrance. Das mal. Ich notiere das mal. Ja, ja.
Okay. Ja, David Beckham ist offizieller Sportbotschafter von Katar, wofür Berichten zufolge bis zu 150 Millionen Pfund bekommen soll. Über die nächsten 10 Jahre. Also solche Sachen kann man durchaus kritisieren. Aber alles in allem hat man immer so das Gefühl, diese Familie Beckham, die kann irgendwie nichts erschüttern.
Ja, die sind perfekt.
Die sind perfekt.
Es ist eine perfekte Familie, sehen ja. perfekt aus, haben perfektes Leben.
Perfekte Kinder, 4 Kinder.
Ja, also da ist ja immer schöne Urlaube, ja. Schöne Menschen, schöne Partys, High Society und eigentlich auch
wie
keine
Robert
Skandale.
Geist sagt, tolle Menschen, tolle Autos.
Ja, sowas.
Genau. Ob die auf dem Ball de Noël schon mal aufgeschlagen sind in Monaco, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber natürlich einfach die Promis, High Society, Perfect Family. 4 Kinder haben sie. Der älteste Brooklyn, der 2. Romeo, der 3. Cruz und die jüngste Tochter Harper. Und nachdem sie dann wegen Davids Fußballkarriere in verschiedenen Ländern gelebt haben, unter anderem Spanien und USA, leben sie seit 2014 wieder in England. Und es schien alles perfekt, bis vor ein paar Wochen der Skandal über diese Familie hereingebrochen ist. Brooklyn Beckham, der älteste Sohn, exposed auf Instagram, was hinter den Kulissen der Familie Beckham, ja der Marke Beckham, so wirklich abgeht. Und im Mittelpunkt des Ganzen habt ihr wahrscheinlich inzwischen auch alle mitbekommen, aber trotzdem müssen wir hier, glaube ich, so einen kleinen Wrap-up machen, stehen eben Brooklyn Beckham, der älteste Sohn, aufstrebender Koch übrigens, und seine Ehefrau Nicola Peltz, Milliardärstochter und auch Schauspielerin. Die beiden sind seit 2022 verheiratet, haben sich wohl beim Coachella kennengelernt, wo Promi-Kinder sich halt so kennenlernen. Und ja, auf einmal veröffentlicht Brooklyn Beckham 6 sehr ausführliche Instagram-Stories. Und was da so drin stand, das war schon krass. Und ja, da können wir ein bisschen reinhören. Und das Ganze würde ich jetzt, um wieder in den Modus zu kommen, so ein bisschen Wetten, das-artig versuchen zu übersetzen.
Ja, gerne.
I have been silent for years and have made every effort to keep these.
Ich war jahrelang still und habe versucht, alles privat zu halten. Leider haben meine Eltern mich unter Druck gesetzt und jetzt kann ich endlich für mich selbst sprechen. Über nur einige der Lügen, die gedruckt wurden. Ich werde mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert. Ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.
I'm standing up for myself for the first time in my life.
Oh, wow. Und ich weiß noch genau den Abend, an dem diese Story gedroppt ist. Da haben bei mir sämtliche WhatsApp, also Lester-WhatsApp-Gruppen, mit denen ich so bin, geglüht. Da wurde ganz viele Screenshots von dieser Story rumgeschickt.
Ja, und was man da alles so liest, das ist natürlich jetzt schon einigermaßen, ja, das Gegenteil von dem, was die Familie dann so versucht hat darzustellen oder so ein bisschen vielleicht, ja, der Mechanismus dahinter. Also sowas wie, mein ganzes Leben haben meine Eltern die Darstellung unserer Familie in der Presse kontrolliert. Sie haben Social Media Posts inszeniert, Familienfeste inszeniert und ja, unechte Beziehungen waren von Anfang an ein fester Bestandteil meines Lebens. Und was er seinen Eltern vorwirft, ist schon recht spicy, muss man sagen. Er schreibt, meine Eltern haben unermüdlich versucht, meine Beziehung zu ruinieren, schon vor meiner Hochzeit. Besonders seiner Mutter Victoria gegenüber hebt er da sehr harte Vorwürfe. Sie soll wiederholt Frauen aus seiner Vergangenheit eingeladen haben, um das Paar Nicola und Brooklyn zu entzweien. Außerdem soll sich Victoria bei der Hochzeit zwischen ihren Sohn und seine Frau gedrängt haben, also so in dieses Couple hineingedrängt haben. Angeblich soll Victoria ihm den Hochzeitstanz gestohlen haben mit seiner Braut. Und nicht nur das, meine Mutter tanzte sehr unangebracht vor mir. Inappropriate. Ich habe mich noch nie so unwohl und gedemütigt in meinem Leben gefühlt.
Aber da habe ich jetzt direkt mehrere Fragezeichen. Was soll Victoria Beckham dagegen haben, dass ihr Sohn eine Milliardärstochter heiratet? Ist das nicht ein guter Fang im klassischen Sinne? Mm. Was hat sie dagegen? Und dann, wie tanzt eine Mutter unangenehm und unangebracht auf einer Hochzeit?
Es gibt ja keine Video. Also die einzigen Videoaufnahmen hat wohl das Brautpaar selbst. Das ist ja, auch noch was weiß. Also
jetzt er munkeln hat ja, natürlich alle, wie hat die sich da verhalten also auf dieser Feier?
Ich stelle sie mir halt so twerkend vor,
ja,
vor ihrem Sohn und Nicola Arme verschränkt daneben. Ja. So ist mein Bild. Es gibt ja natürlich herrliche Memes.
Ich habe tausende Memes davon
gelacht.
Gesehen. Ja, es war schon sehr lustig.
Ja, was hat sie da gemacht auf der Hochzeit? Man weiß es nicht, man munkelt. Nur generell ist es natürlich alles super im Dunkeln und man weiß nicht, was da wie passiert ist und wer recht hat. Wir sind bei Zeit Gossip. So ist es halt. Aber das ist einer der Gründe, weshalb das Paar wohl die Trauung wiederholen wollte, was sie inzwischen getan haben, und zwar im kleinen Kreis. Also auch nochmal so ein bisschen spicy. Warum heiraten die jetzt nochmal, aber ohne die Familie Beckham? Das hat halt so ein bisschen diese Gerüchteküche, ja, entfacht oder weiter entfacht. Außerdem, wie gesagt, musste Brooklyn einmal klarstellen, dass seine Frau ihn nicht kontrolliert, was ja in der Vergangenheit immer wieder so ein bisschen suggeriert wurde.
Aber von wem? Von der Familie Beckham oder von...
Ja, von der Öffentlichkeit. Einfach weil diese Familie ist so präsent, dass da jeder kleinste Furz und kleinste Entscheidung, kleinster Blick auf irgendwelchen Fotos halt analysiert wird.
Aber irgendwie ist es ja jetzt auch so, entweder ist die Mutter das Problem oder die Ehefrau.
Ja,
also es ist auch wieder so sehr frauenfeindlich angehaucht alles.
Das ist mir auch aufgefallen, dass das wieder das ist, wo die ganzen Memes sich zuerst drauf stürzen. Wow. Es ist entweder die toxische Freundin oder die toxische Mutter. So ja. Nicola versus Victoria, wo sich die Leute auch auf jetzt so verschiedene Teams schlagen, aber dazu kommen wir noch. Also alles in allem hat jetzt der erstgeborene Sohn der Beckhams, Brooklyn, 2026 den Kontakt zu seinen Eltern sogar abgebrochen, weil er sich unter anderem durch die Social-Media-Aktivitäten seiner Familie zunehmend unter Druck gesetzt gefühlt hat. Also diese ganze Darstellung nach außen, dieses kontrollierte Narrativ, wollte er nicht mehr. Die Marke Beckham ist dadurch einfach zum ersten Mal so richtig beschädigt und das war natürlich in UK besonders breaking. In Gala und Brigitte tauchen natürlich auch dann die Familienpsychologinnen schon aus ihren Löchern auf.
Sehr, sehr
klar. Aber wie gesagt, das Internet hat sich auch auf verschiedene Seiten direkt geschlagen. Ist jetzt entweder Brooklyn der undankbare Sohn dieser perfekten, tollen Eltern, der von der gemeinen Milliardärstochter manipuliert wurde? Dazu deiner Frage eben, was können die gegen Milliardärstochter haben? Da habe ich in einem Beitrag gehört, dass wohl die Beckhams immer sehr darauf geachtet haben, dass die Kinder möglichst bodenständig aufwachsen. Also Brooklyn musste quasi als Jugendlicher im Café jobben, um sein Taschengeld zu verdienen, während Nicola Peltz von ihrem Vater alles in den Hals gesteckt bekommt an Geld. Also, dass sie da irgendwie vielleicht da Angst haben um seine Bodenständigkeit, aber ehrlich gesagt,
hä, du bist ja so der Beckhams.
Ja.
Da ist doch eh nichts mit bodenständig. Also, da kann man dann auch so spielen, als müsste man im Café arbeiten. Wenn man es nicht tatsächlich muss, um zu überleben, ist es ja eh per se was anderes.
Performative. Also, ja, manche sind ganz klar sofort Team Brooklyn. Ein Kind bricht ja nicht ohne Grund den Kontakt zu den Eltern ab, gerade wenn das so eine massive öffentliche Wirkung hat. Also der lügt doch bestimmt nicht. Die Aussagen sind so detailliert von ihm. Und das passt auch vor allem zu unserem Image, das wir von den Beckhams haben. Mhm. Also da haben wieder alle ganz schnell eine Meinung und einen Eindruck gehabt davon, wer jetzt in dieser Familie auf der guten und wer auf der bösen Seite steht. Man weiß es nicht. Und warum jetzt seit Jahren diese Gerüchte schon gekocht haben, warum das Verhältnis angespannt ist zwischen Brooklyn und seinen Eltern, das kann man sich noch mal ein bisschen genauer angucken. Also woher kommt diese Erzählung, dass Brooklyn von seiner bösen Ehefrau so manipuliert wird? Unter anderem ist er nicht zum 50. Geburtstag seines Vaters aufgetaucht.
Oh, okay.
Und da war dann schon in den von uns oft zitierten Gossip-Kreisen der Tenor, how dare you?
2025 was a massive year for David Beckham. He turned 50, he got knighted, his eldest son was at neither of these events. And it was like, why is he not there?
There were rumbles and whispers of, you know, arguments between them behind closed doors, between Brooklyn and his parents. But the fact that he did not turn up to his father's own 50th birthday just cemented it for the public. It was war.
It was war. Man kann es auch übertreiben.
Mm.
It was war. Aber eben auf diesen Fakt, diesen viel begossipten Fakt, dass der nicht zum 50. Geburtstag seines eigenen Vaters gekommen ist, darauf bezieht sich jetzt eben Brooklyn Beckham auch in seiner Richtigstellung auf Instagram.
We still traveled to London for my dad's birthday and were rejected.
Wir sind nach London gereist zum Geburtstag meines Vaters und wurden abgelehnt, als wir in unserem Hotelroom auf ihn warteten, um Quality Time zu verbringen. Er wollte sich nicht mit uns treffen, solange es nicht auf der Geburtstagsparty mit hunderten Gästen und Kameras in jeder Ecke stattfand. Das ist seine Darstellung. Also der Vater will mich hier nur sehen und meine Frau, wenn wir hier auf dem roten Teppich stehen und in den Kameras und das die Marke Beckham nach außen präsentieren, aber sich privat mit uns treffen anscheinend nicht.
Also mit anderen Worten, er möchte sich aus dieser ewigen Inszenierung entfliehen.
Genau, das ist sein Hauptding. Diese Inszenierung, diese Kontrolle und anscheinend haben meine Eltern was gegen meine Frau.
Er will einfach nur ein reales Leben mit einer Milliardärstochter.
He wants his millionaire girlfriend. Und dass David Beckham die nicht treffen wollte, das hat ihn wohl sehr getroffen, dass er da nur anrücken darf auf dieser öffentlichen Party. Und das zweite große Thema ist das Hochzeitskleid Gate. Da gab es nämlich auch eine riesen öffentliche Verwirrung drum. Victoria Beckham, die ist doch Modedesignerin. She's a fashion designer. Warum trägt die Schwiegertochter Nicola bei der Hochzeit kein Victoria Beckham Hochzeitskleid?
Oh mein Gott, das ist nicht deren Ernst.
Warum trägt sie ein Kleid von Valentino? Das ist ein Affront. Anscheinend hat sie dann, das war der große Affront, der in der Öffentlichkeit gelesen wurde, warum trägt jetzt die böse, böse Girlfriend ein Valentino-Dress und nicht ein Victoria Beckham Original? So, aber auch da liefert jetzt Brooklyn Beckham die Auflösung, die lange erwartete Auflösung.
My mom cancelled making Nicola's dress in the 11th.
Meine Mutter hat kurz vor knapp abgesagt, das Kleid zu designen. Also musste sie ganz, ganz dringend ein neues Kleid finden. Bam.
Aha.
Aha. Also
es war gar keine Entscheidung von dem Hochzeitspaar.
Anscheinend hat Victoria Beckham das sehr herausgezögert und dann gesagt, ich habe doch kein Hochzeitskleid. Ich habe heute leider kein Hochzeitskleid für dich. Und dann musste sie ganz, ganz schnell, die arme Milliardärstochter, ganz schnell ein neues Kleid finden. Und dann hatte sie zum Glück noch ganz schnell in der Ecke so ein altes, verstaubtes Ding von Valentino aufgetrieben.
Ja, ja.
Ja, also keine der Seiten ist besonders leicht, da jetzt Mitleid zu empfinden.
Ja, da kann sich keine Seite auf mich verlassen, um ehrlich zu sein.
Kindergarten, aber eben mit riesigen Auswirkungen, weil es eben um die Marke Beckham geht.
Für uns erscheint es jetzt natürlich auch so ultra privilegiert, weil wir so den Blick von außen in diese Welt haben. Aber er ist ja nun mal in diese Welt reingeboren worden und kennt ja auch nur diese Mittel. Und für ihn ist es jetzt ja wahrscheinlich in Anführungsstrichen ein normaler Kontaktabbruch zu seinen Eltern, halt mit den Mitteln, die er also ziehen muss.
Mit der Klausel, dass er bitte ab jetzt nicht mehr in Social Media Posts markiert werden will von Victoria Beckham.
Also das muss er dann einfach machen.
Das muss er machen. Ja, das ist total krass. Und jeder Schritt wird beobachtet, jeder Schritt auf die Goldwaage gelegt. Also der hatte irgendwie jetzt vor ein paar Tagen Bilder von der zweiten Hochzeit nochmal gepostet, anlässlich des Geburtstages seiner Frau. Das wird dann als Mittelfinger an die Eltern interpretiert. Dann sind die Beckhams vor ein paar Tagen geschlossen als Familie aufgetreten beim öffentlichen Event ohne ihren Sohn Brooklyn. Angeblich sollen jetzt David und Victoria fordern, das hat man jetzt gerade in den letzten Tagen in allen möglichen Boulevardmedien gehört. Sie würden den Sohn sofort zurücknehmen, unter der Voraussetzung, dass er sich von Nicola trennt. Das geht gerade rum. Dann gab es noch ein paar virale Videos, in denen man gesehen hat, wie close Nicola ist mit der kleinen Schwester von Brooklyn, mit Harper Beckham. Also wenn die so gut befreundet sind, kann die so schlimm sein.
Was haben David und Victoria gegen diese Ehefrau?
Ja.
Ja, und hat sich David Beckham irgendwie in der Öffentlichkeit dazu verhalten? Hat er irgendein Statement abgegeben?
Ja, so ein bisschen so dieses wohlwollende, wir stehen da drüber Ding. Also Kinder machen Fehler, Kinder dürfen Fehler machen. Mhm. Also die Inszenierung als wir sind die perfekten Eltern scheint so ein bisschen weiter zu gehen. Ja, die Gerüchteküche brodelt und das Ganze ist auch noch lange nicht vorbei und wir werden das Ganze weiter beobachten.
Es ist ja Oscar Week.
Yeah, we love the Oscars.
We love the Oscars. Ich habe seit 2010 alle Verleihungen verfolgt, damals sogar noch während meiner Schulzeit. Das haben mir meine Eltern irgendwie erlaubt und gesagt, ja, wenn du dann trotzdem in der Schule aufpasst, ist es okay. Ja, das hat bestimmt hervorragend funktioniert. Und ich habe es in den 16 Jahren nur zweimal ausfallen lassen.
Wirklich?
Und das waren genau die Jahre.
Mit der Schelle.
Mit der Schelle und mit La La Land, die da gesagt haben, die haben gewonnen und dann war es aber Moonlight. Genau, 2022 und 2017. Jedenfalls grabe ich mich dann natürlich auch rund um die Awards Season gerne ein in die Historie dieser Veranstaltung und finde da so kleine Schätze. Und einen davon habe ich heute mitgebracht. Gerade in diesem Jahr macht es besonders Spaß, den Blick in die USA zu werfen, wie sich reiche Leute gegenseitig goldene Statuen verleihen. Naja, jedenfalls geht es in diesem Rabbit Hole um eine katastrophale, desaströse Musical-Eröffnungsnummer aus dem Jahr 1989.
Okay, jetzt
klingelt's. Da bist du jetzt schon hooked.
Ich glaube, ich habe das auch schon mal zugeschickt bekommen, aber nicht reingeschaut. Deswegen freue ich mich gerade sehr.
Da kannst du dich wirklich freuen. Das ist wirklich was für dich.
Die Musical-Eröffnungsnummer bei den Oscars ist ja immer, it's a thing. Sie ist beliebt. Wenn gut gemacht, dann ist sie natürlich glamourös, so à la Hugh Jackman. Das ist dann ein Triumph. Ja. Aber du hast natürlich auch das prominent möglichste Publikum, um reinzuscheißen.
Letztes Jahr gab es auch diese Wicked-Eröffnung. Also das ist schon immer ein Ding, was immer mal genutzt wird, aber nicht immer. Aber tatsächlich war es bis 1989 eine Tradition, dass das in jedem Jahr stattgefunden hat.
Ah, ja.
Komischerweise nach diesem Jahr nicht mehr. Also, wir beamen uns jetzt mal gedanklich rein in die Nacht der 61. Academy Awards.
Tonight! Live from the Shrine Auditorium in Los Angeles, California, the motion picture capital of the world, it's the 61st Annual Academy Awards.
So, die Fanfaren ertönen. Der Red Carpet wurde gerade hinter sich gebracht. Meryl Streep war da, nominiert für A Cry in the Dark. Jodie Foster für The Accused. Tom Hanks, Cher, Glenn Close, also wirklich Big Names. Dustin Hoffman ist da für Rain Man, ein Film, der für 8 Awards nominiert worden war. Ein absoluter Hammer damals. Der Regisseur Barry Levinson gilt in dieser Zeit als Regiegenie und sitzt eben auch im Publikum, als im Shrine Civic Auditorium in L.A. die Verleihung eröffnet wird. Also es sind wirklich Big Names da. Es war ja auch noch die Zeit, in der Hollywood-Stars echte, unerreichbare Stars waren. In denen der Glamour jetzt noch nicht von einer diversifizierten Medienlandschaft, Reality-Stars, Insta-Sternchen streitig gemacht wurde. Als man noch nicht wusste, dass die Hälfte der Personen da im Raum mit Jeffrey Epstein befreundet war und man beim Gucken nicht überlegen musste, welche der gezeigten Menschen da jetzt wohl schon mal auf einer Party von P. Diddy war oder Trump Support. Ist oder
wo
whatever.
Auch selbst die A-Lister keinen Social Media hatten, auf dem man den so täglich...
Man hat die nur da gesehen.
Man konnte den nicht täglich super nah sein und in der Story gucken, was Kate Hudson heute macht und so weiter und so fort, sondern man hat die dann nur bei solchen Gelegenheiten gesehen oder in den Filmen.
Ganz privat.
Oder bei
auf dem Red
offiziellen
Carpet.
Interviews. Und die waren far away and unreachable.
Richtig. Also es ist das Jahr 1989. Es wird ein Jahrzehnt verabschiedet, das Filme wie E.T. und Indiana Jones hervorgebracht hat. Und es soll eine iconic Nacht werden und wird schon allein deshalb in die Geschichte eingehen, weil in diesem Jahr der Hauptsatz der Oscars ins Leben gerufen wird. Wenn die GewinnerInnen verlesen werden, heißt es ab jetzt jetzt nicht mehr The Winner is, sondern And the Oscar Goes To.
Oh, das ist neu.
Wurde 1989 etabliert. Aber eine Sache, die damals schon genau gleich war wie heute, etwas, das sich durch die Oscar-Geschichte zieht wie Nominierung für Meryl Streep, und zwar ist das die ständige Kritik an der Veranstaltung. Das ist ja bis heute eigentlich so. Ne, da wird dann jedes Jahr gesagt, ja, das ist ja irgendwie eigentlich zu lang, das ist aus der Zeit gefallen, dann wird alle Jubeljahre mal ein Host abgeschafft, dann merkt man wieder, man braucht
Moderation.
Den doch, dann kommen die Hosts wieder zurück. Also da wird ja jedes Jahr drum gerungen, dass es halbwegs würdevoll in die Jetztzeit transportiert wird. Und das war auch schon im Jahr 1989 so, und die Diskussion führten dazu, dass das erste Mal die Rolle des Hosts aufgegeben wurde in der Geschichte dieser Verleihung. Es gab keinen Gastgeber an diesem Abend. Aber was weitergeführt werden sollte, war eben die Tradition einer Classic Broadway Musical Eröffnungsnummer. Und wir gehen jetzt auch mal direkt rein und gucken uns an, wer anstelle eines klassischen Hosts in diesem Jahr die Veranstaltung eröffnet hat.
And now, ladies and gentlemen, here's one of the great legends of Hollywood. She's back with us tonight, Miss Snow White. Good evening.
Oh, good evening, Mr. Archer. It is so exciting to be here tonight. I'm a little late, though. Can you tell me how to get into the theater?
That's easy, Snow. Just follow the Hollywood stars.
Follow the Hollywood stars? Oh, follow the Hollywood stars!
Okay. Hast du schon Gedanken dazu? Also, es ist Schneewittchen, random, bekannt aus dem Disney-Film Schneewittchen, gespielt von einer 22-jährigen Schauspielerin, Eileen Broman, die völligst unbekannt ist.
Die nichts mit Schneewittchen zu tun hat.
Und sie soll jetzt den Hollywood-Stars in den Saal folgen, was ein Wortspiel ist.
Also, sie spielt nicht Schneewittchen in irgendeinem Film, sie wurde jetzt für die Oscars als Schneewittchen verkleidet. Auf Disney-Adult-Modus da hingestellt und sie soll sagen, wo die Oscars stattfinden.
Ja, das Ganze hat einen Hintergrund. Und zwar hat der Producer dieser Veranstaltung in diesem Jahr, Alan Carr, ein trashy, campy, satirisches Musical gefunden in San Francisco, das damals die Geschichte von Schneewittchen auf so edgy Erwachsen parodiert hat und ihr Leben nach den sieben Zwergen gezeigt hat, wo sie so Hollywood-Star werden wollte. Aber das kannte halt keiner.
Das frage ich mich gerade. Es ist ja kein Running Gag oder so.
Nein. Also der hat das einfach diese Schneewittchen da reingenommen. Und die erste Assoziation, die man natürlich hat, ist, das Schneewittchen aus dem Disney-Film. Mhm. Warum redet die plötzlich so komisch? Und dann soll sie auf Wortwitzbasis diesen Hollywood-Stars folgen.
Wieder Yellow Brick Road.
Genau. Das ist jetzt wieder so eine Dorothy-Oz-Referenz. Und dann kommen als glitzernde Sterne verkleidete Menschen mit schwarzen Strumpfhosen an, aber ohne Gesicht. Durch diese Tür und sie läuft diesen Stern nach.
Naja, kann man machen.
Ja, kann man machen. Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass man sich die gesamte Nummer auf YouTube ansehen kann und dass das Video The 11 Minutes That Ruined Producer Alan Carr's Career heißt.
Okay.
Alan Carr, der eben diese Verleihung produziert hat, hatte sich vorher einen Namen gemacht mit dem Musical Grease. Es ist nicht der Alan Carr, der in Großbritannien die Talkshow hat, sondern ein anderer Alan Carr, von dem man nach diesem Abend nie wieder etwas gehört hat. Jetzt folgt man diesen 8 glitzernden, menschengroßen Sternen in den Saal und die stehen jetzt dann auf der Bühne und ein roter Vorhang öffnet sich und Schneewittchen läuft aber durch den Hintereingang nun in den Saal und jetzt steht diese Schauspielerin als Schneewittchen verkleidet, die keiner kennt, in diesem Saal voll der größten Stars des Planeten und fängt an zu singen. Eben diesen Stars die Hände zu schütteln und alle gucken schon so, was geht denn hier gerade ab?
There are stars out tonight. Stars with glamour are gleaming and bright. And we only have stars for you.
Da versucht Tom Hanks, das höflich wegzulächeln an dieser Stelle.
Ja, also ich muss sagen, ich kenne die restlichen 10 Minuten noch nicht.
Bisher hat's dich.
Bisher finde ich's, also es ist ganz, ganz nett.
Es ist ganz nett, wenn man freundlich ist.
Es ist jetzt noch nicht schlimm. Also es ist so ein bisschen, why? Warum singt Schneewittchen mit den Sternen jetzt Tom Hanks an? Aber es ist ganz cute. Also ich lass mich überraschen, was da noch so kommt.
Ja, also sie gibt da jetzt eben den unterschiedlichsten Leuten wie Tom Hanks die Hand. Bei Michelle Pfeiffer versucht sie es nur, denn die zieht die Hand weg. Schon, das ist schon so der erste Moment, wo man so ist, ach du Scheiße, was geht hier los? Da kann man schon so in etwa die Stimmung im Saal ablesen und die Irritation ist groß. Nachdem sie das Publikum begrüßt hat, geht ein weiterer Vorhang auf und nun befindet sich Schneewittchen innerhalb von Sekunden zwischen 20 tanzenden Waitern in einem berühmten Hollywood-Nachtclub, dem Coconut Grove. Und zwar sollten hier die Golden Age Stars aus Hollywood am Tisch sitzen und auf die New Generation an SchauspielerInnen, Nachwuchstalenten treffen. Unter anderem singt nun in eben diesem Coconut Grove der berühmte Entertainer, der da in diesem Originalladen irgendwie berühmt geworden ist, Murph Grove einen Song. Und ab dem Moment ist das Schneewittchen auch irgendwie für eine gewisse Zeit weg. Aber guck mal, was stattdessen auftaucht. There they are standing
in a row. Es sind Kellnerinnen, tanzende Kellnerinnen, ja, mit jeweils einer großen Kokosnuss mit Schirmchen und Strohhalm auf dem Kopf.
Richtig. Und jetzt werden zwischen diesen tanzenden Kokosnüssen die alten Stars präsentiert, die an den Tischen in diesem Restaurant sitzen. Aber damit gab es nun auch ein Problem, wie der Autor, der an dieser Nummer mitgearbeitet hat, Bruce Willens, später in mehreren Interviews beschrieben hat.
There were several problems. One was that it was the Golden Age stars were not as you remember them. They were all older and they kind of were brought in from Palm Springs and it wasn't very glamorous to see Dorothy L'Amour being carried across the stage under the armpits by two guys and wearing thick glasses because she really couldn't see where she was going. And Alice Faye and Tony Martin were older and Roy Rogers and Dale Evans really didn't leave the table. And all of these people who had been legends in their times were not as you remember them. So instead of the audience going, oh my God, oh my God, oh, they were going, oh my God.
Okay, also ich habe verstanden, dass es dort auf der Bühne an kleinen Tischchen saßen auch so alte Hollywood-Legenden. Es ist viele Namen um sich geworfen, irgendwie.
Ja, genau, also Hälfte, Vincent Price und solche Leute, ja, saßen da irgendwie.
Die waren wohl ein bisschen tattrig, oder?
Ja, also die sind halt älter geworden und wie du ja vorhin schon gesagt hast, man hat eben diese Stars damals nur in solchen gewollten Interviews oder bei solchen Veranstaltungen gesehen. Und wenn man raus aus der Öffentlichkeit war, war man halt auch raus. Man hat nicht mitbekommen, wie diverse Stars altern und aussehen. Und das hatte den Effekt, dass der ganze Saal schockiert war davon, wie eben diese Golden Age Stars zu diesem Zeitpunkt ausgesehen haben.
Okay.
Die haben sich nicht gefreut, oh, da ist jetzt Vincent Price. Und die waren so, ach du Scheiße, das ist Vincent Price. Der tattrige Opa, der wird da jetzt irgendwie, da wurden dann irgendwelche Stars sind da von so jungen TänzerInnen hochgehoben und mussten sich einhaken,
dass
sie da über die Bühne geschoben werden. Und währenddessen tanzen dann halt diese drei Kokosnüsse um die rum. Und Schneewittchen rasselt im Hintergrund so. Also jetzt fehlen natürlich noch die jungen Stars. Und die führt nun auch dieser Sänger in dieser Bar Murph Grove ein.
Isn't it exciting, Snow? Isn't it thrilling? It gets better. Meet your blind date. Rob Lowe!
Oh, Mr. Lowe, I'm such a fan!
Really? Well, I'm a big fan of yours, Snow, but you know, there's so much I'd like to know about you.
Also random soll jetzt der Up-and-Coming-Schauspieler Rob Lowe ein Date für Schneewittchen sein. Also das wäre in etwa so, als würde man heute jetzt so Timothy Chalamet dann auf die Bühne bitten und der soll jetzt ganz unangenehm mit Schneewittchen flirten. Brisanter Hintergrund, den ich auch aus dem Interview mit dem Autoren von eben erfahren habe, ist folgender.
And unfortunately, two weeks after the show, the Rob Lowe sex tape surfaced. And the most recent point of reference the media had was his disastrous appearance on the Academy Awards with Snow White, which launched an investigation by the Academy.
Also kurz nach dem Auftritt war Rob Lowe in einen Skandal verwickelt, in dem Sextapes veröffentlicht worden waren, wo er mit einer 16-Jährigen, also Minderjährigen, geschlafen hat. Und es brodelte da wohl irgendwie auch schon rum, weil es war wirklich so zwei Wochen nach diesem Auftritt. Und hier ist er aber noch fröhlich mit Schneewittchen auf der Bühne am Singen und flirtet die auch die ganze Zeit so unangenehm an. Also es ist irgendwie so maximal unangenehm.
Okay, das kam aber erst nach den Oscars raus.
Ja. So, jetzt ändert sich die Musik und sie gehen über zu einer umgetexteten Duettversion von Tina Turners Proud Mary, in der Schneewittchen jetzt so meta darüber singt, dass sie eine Cartoon-Figur ist, die für Disney arbeitet. Da schauen wir nochmal rein.
Used to work a lot for Walt Disney, starring in cartoons every night and day.
But you said goodbye to Grumpy and Sleepy, left the dwarves behind, came to town to stay.
Big lights keep on burning.
Na, sie sind. Und er singt auch nicht besonders gut.
Ist das eine Musiknummer jetzt aus diesem Musical da?
Scheinbar.
Okay, es
das
hat
kennt
auf jeden
aber
Fall,
keiner.
Es checkt keiner jetzt bei den Oscars.
Nein.
Ja.
Also da zieht sich mir wirklich alles zusammen. In späteren Interviews hat Rob Lowe dann noch erzählt, dass er genau in diesem Moment dem Regisseur von Rain Man in die Augen geguckt hat, der mit seinen Lippen What the fuck geflüstert hat. Was für ein schlimmer Moment. Und man weiß so, man muss es durchziehen. Und wir sind jetzt in etwa bei der Hälfte der Nummer angekommen. Es sind insgesamt 11 Minuten.
Ich bin jetzt schon so lost.
Und es macht nichts Sinn, hat nichts Intention. Und es sind jetzt in diesen 6 Minuten schon 3 große bis mittelschwere Katastrophen passiert. Chaotisch hoch 10. Es zog auch sehr viel Trouble nach sich. 17 Hollywood-Legenden, zum Beispiel Paul Newman und Julie Andrews, haben einen offenen Brief geschrieben.
Was?
Und nannten die Show eine Blamage für die Filmindustrie.
Man kann sich aber auch ernst nehmen. Also da macht mal jemand
Andrews
und dann muss man da jetzt nochmal einen offenen Brief. Also man kann es auch übertreiben.
Die Disney Company hat eine Copyright Klage eingereicht, weil sie Schneewittchen ungefragt genutzt haben.
Ja, da sind die ja streng.
Da sind sie sehr streng. Aber muss man dazu sagen, Schneewittchen ist einfach immer schon Public Domain, darf also von jedem genutzt werden. Aber die Darstellung war denen zu ähnlich, jetzt vom Äußeren wie jetzt in diesem Disney-Film. Alan Carr, der Produzent dieser ganzen Veranstaltung, hat nach diesem Abend keine Jobs mehr in Hollywood bekommen.
What? Wirklich?
Ja, der war danach ruiniert.
Scheiße.
Genauso wie Rob Lowe, der eben danach und seinem Sextape-Skandal ebenfalls ruiniert war. Diese Eröffnung ging in die Geschichte ein als der schlimmste Oscar-Moment aller Zeiten und führte dazu, dass im Jahr darauf wieder klare Moderatoren dabei waren und lange übertriebene Musical-Nummern erstmal gestrichen wurden.
Ja, wenn das jetzt heute wäre, dann wird es so krass vermiemt, tot vermiemt werden, dass es für immer im Gedächtnis ist. Aber vielleicht ist es genau.
Ja, auch so wie diese Ariana DeBose-Nummer, die auch so in Sand gesetzt war, mit diesem Angela Bassett did the thing.
Ja, aber vielleicht ist es auch genau andersrum, weil heute denkt man sich so, in diesem ganzen Wust im Internet, es versendet sich halt. Ach komm, nächstes Jahr reden wir über was anderes. Aber vielleicht, weil es damals so exclusive war diese Night, dass alle Augen wirklich auf diese Eröffnungsnummer war, dass sich das so eingebrannt hat als so das Schlechteste, was wir je erlebt haben.
Ja, dabei ist es jetzt verhältnismäßig vielleicht gar nicht so schlecht oder es gibt schlechtere Dinge. Heute wäre es vielleicht sogar gut, wenn man etwas kreiert, was dann so vermint wird, dass
das
man
stimmt.
ein Thema ist.
Ja, es hinterlässt bei mir jetzt in erster Linie Fragezeichen und ich gucke es mir nochmal in voller Länge an.
Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. Es sind total wilde Kostüme, tanzende Kokosnüsse, Schneewittchen, deren Hut ein Box-Office ist, aus dem dann irgendwelche Leute aufploppen und so. Also
Wild.
Es macht wirklich Spaß. Nein.
No way.
Oh mein Gott.
Nein.
Ich glaube es kaum, was ich da jetzt schon wieder alles gehört habe. Was mir da zu Ohren gekommen ist, das war ja brandheißer Gossip. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen abgekühlt.
Darauf müssen wir uns jetzt erstmal ein Pina Colada in die Birne orgeln, auf diesen ganzen Gossip.
Richtig. Und ich muss mir jetzt dringend die Füße wieder einkriegen. Die sind schon wieder ganz trocken.
Trocken vor Gossip.
Ja, so ist es.
Von zu viel Gossip werden die Füße trocken.
Okay.
So, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen entspannen, Füße hoch.
Unsere Gehirne brauchen noch etwas Pause, bis sie wieder auf Hochtouren laufen.
Bald sind wir wieder
können.
Zurück und schließen bei ARD Sounds wieder unsere frischen Tabs. Und bis dahin geduldet euch noch ein wenig und lasst mal los einfach.
Ja, bis dann.
Ne? Ach so, wo können die Leute uns erreichen? Das müssen wir immer noch sagen.
Naja, stimmt. Falls ihr offene Tabs habt, die wir besprechen sollen, wenn wir aus der Sommerpause zurückgekommen sind, dann schreibt uns doch gerne an
too many tabs@ndr.de
oder aber in unsere Socials, da heißen wir @caroworps und @miguelraa.
Bis dahin, bewertet doch den Podcast gerne gut, wenn er euch gefällt. Empfehlt ihn weiter. Jetzt auch im Sommer ist mal eine gute Gelegenheit, mal zu socialisen, mal anderen Leuten zu erzählen. Hör mal, weißt du, was ich gerne mache? Podcast hören. Und zwar Too Many Tabs. Richtig. So könnt ihr das Gespräch, ist ein Beispielgespräch. Müsst ihr nicht genauso machen, kann man so machen.
Ist ein Angebot.
Ist ein Angebot an euch.
Ein Angebot.
Ja, okay, ne?
Bis dann.
Tschüss.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
So, genug mit Gossip und jetzt ist Zeit für die Zeitkapsel. Das ist nämlich ein Podcast, den wir heute empfehlen und dafür haben wir einen Trailer da. Wollen wir da einfach mal reinhören?
Los geht's.
Ich wusste, die Welt steht uns nicht offen. Wir waren ja in der DDR eingesperrt, also auch ohne Mauer.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
Hi, ich bin Wiebke und in unserem Podcast Zeitkapsel erzählen wir eine Geschichte aus der Zeit, als es zwei Deutschlands gibt.
Ich will in dem Scheißstaat hier nicht mehr leben, ich will hier raus.
Das ist Achim Neumann, unser Zeitzeuge. Noch 1961, kurz nach dem Bau der Mauer, flieht er aus der DDR und später gräbt er mit einer Gruppe junger Männer Fluchttunnel. Von West nach Ost-Berlin. Unter der Mauer. Unter dem Todesstreifen. Unter der streng bewachten Grenze hindurch.
Krass, dass ihr das dann trotzdem gemacht habt, dieses Risiko auf euch genommen habt.
Und wo war da der Tunnel dann? Oder dein Tunnel?
Achim erzählt seine Geschichte zwei Jugendlichen, Eva und Josef. Im Gespräch mit Achim wird die deutsch-deutsche Vergangenheit plötzlich sehr lebendig und spannend wie ein Krimi. Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ist ein 8-teiliger Podcast von NDR Kultur. Ihr findet ihn in ARD Sounds.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.